Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid nach dem großen Preis von Monza. Einiges los in Italien mit dem strahlenden Sieger Charles Leclerc natürlich im Ferrari. Die Tifosis waren außer Rand und Band. Und ich muss sagen, ich habe es Charles Leclerc am Ende auch echt gegönnt. Und auch Ferrari und natürlich den ganzen Fans, weil es einfach wunderschön anzusehen war, wie die ganzen Tifosis auf die Rennen oder auf die Straße oder beziehungsweise auf die Rennstrecke gelaufen sind, da mit den Flaggen standen und Leclerc auf dem Podium zugejubelt haben. Also es war einfach schön mit anzusehen, muss ich sagen. Ansonsten natürlich auch einiges los. McLaren mal wieder mit irgendwie der nicht so passenden Strategie, muss man sagen. Red Bull lässt auch ordentlich federn, von daher einiges los und das wollen wir natürlich heute alles besprechen. Aber wie sonst auch, starten wir selbstverständlich mit meinem Driver-Rating. Diesmal von hinten und zwar mit Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda bzw. das Racing Bull Team hat es momentan nicht leicht, muss man sagen. Irgendwie funktionieren die Upgrades nicht so, wie man sich das teilweise vorstellt. Und dementsprechend auf jeden Fall ja ein schwieriges Wochenende für Yuki Tsunoda und die Racing Bulls. Am Ende für mich dieses Wochenende eine 7 von 10. Es war kein schlechtes Wochenende von Yuki Tsunoda. Für seinen Did Not Finish DNF konnte er auch relativ wenig. Die Schuld geht dann vielleicht eher doch Richtung Nico Hülkenberg, muss man sagen. Und deshalb, ja, ärgerlich für Yuki Tsunoda. Vielleicht wäre im Rennen dann doch noch ein bisschen was gegangen. Ricardo konnte sich da ja doch noch ein bisschen nach vorne arbeiten. Man weiß es nicht, ne? Weiter geht's mit Lance Stroll. Ich muss sagen, eine der Enttäuschungen dieses Wochenendes, also man hat ihn gar nicht so im Rennen richtig wahrgenommen. Ich habe dann erst am Ende gesehen, oh, krass, letzter geworden. Sogar hinter den beiden Alfa Romeos, beziehungsweise hinter den beiden Saubers. Viel zu wenig, aber auch im Qualifying lief es nicht gut für mich. Eine 5 von 10 an diesem Wochenende. Ähnlich wie Guanyu Zhou. Ebenfalls für mich eine 5 von 10. Es läuft einfach nicht bei Sauber. Das ist auch das Thema jetzt schon seit ich weiß nicht wie vielen Wochen. Es läuft einfach nicht. Es klappt nichts und man kommt nicht voran. Es geht wenig im Qualifying, es geht wenig im Rennen. Also nicht mal eine Disziplin kommt irgendwie dem Sauber entgegen. Es fehlt einfach an Pace. Punkt. Dann kommen wir zu Nico Hülkenberg, der eigentlich einen super Start ins Wochenende hatte. Vor allem im Qualifying mit einem Top-10-Ergebnis, was echt stark war. Im Rennen dann leider frühe Berührung, oh Gott, wie habe ich das denn gesagt? Frühe Berührung, oh Gott, mit Daniel Ricciardo. Das hat ihm das Rennen so ein bisschen versaut. Er war dann wahrscheinlich auch ein bisschen hitzköpfig unterwegs, hat dann ja auch noch Yuki Tsunoda berührt. Und von daher kein rundes Wochenende am Ende für Nico Hülkenberg. Für mich eine 7 von 10, weil das Qualifying echt stark war. Aber im Rennen waren dann natürlich die Chancen auf Punkte relativ schnell dahin, weil dieser Kontakt eben schon in der ersten Runde war. Genau, dann kommen wir zu Valtteri Bottas. Für mich eine 6 von 10. Hat sich im Rennen dann am Ende ja doch ein bisschen nach vorne gekämpft, muss man sagen. Aber am Ende trotzdem viel zu wenig aus der Sicht. Und ja, es läuft einfach nicht, wie gerade schon gesagt. Dann geht's weiter mit den beiden Alpine-Piloten, mit Pierre Gasly und Esteban Ocon. Ähnliches Bild, muss man sagen. Ocon im Rennen dann ein Tickchen schneller, Gasly im Qualifying. Für mich beide eine 6 von 10. Es war nicht das Wochenende von Alpine. Lässt auch darauf zurückführen, dass Alpine ja nicht so einen PS-starken Motor hat wie andere Teams und dementsprechend auch nicht so einen guten Topspeed hat. Was es natürlich schwierig macht in Monza, weil da ist Topspeed halt so das Wichtigste vielleicht, ne? Kleiner Flügel und von daher, ja, lief es nicht so gut bei den Alpine-Piloten. Bei Daniel Ricciardo muss man sagen, lief es auch nicht so ganz gut. Monza ja eigentlich immer ein ganz gutes Pflaster gewesen für ihn. Am Ende allerdings außerhalb der Top 10 für mich eine 6 von 10. Vielleicht eine 7 von 10 für dieses Wochenende. Rennen war besser, aber auch nicht top. Dann kommen wir zum Neuling, zu Franco Colapinto. Wenig im Bild. Ich überlege gerade, ob er überhaupt im Bild war. Also gefühlt irgendwie nicht. Aber für ihn eigentlich eine positive Nachricht bedeutet nämlich, er ist ein sehr sauberes Rennen gefahren. Und das ist er am Ende. Also Platz 12, finde ich, ist echt stark. Albon ja auf 9. Von daher 3 Plätze Unterschied. Das kann er super mitnehmen. Es war sein erstes Formel-1-Rennen. Und wir wissen, dass viele Rookies momentan ja so ein bisschen Schwierigkeiten haben, vor allem im Renntrim gegen den Teamkollegen, weil einfach ja wenig, also weil man einfach wenig als neuer Pilot, als Rookie fährt, lange Distanzen fährt und dementsprechend ist diese Long Run Pace immer echt relativ schwierig. Jetzt hatten wir auch noch Thema Reifenverschleiß, was ein sehr wichtiges Thema eben in Monza an diesem Wochenende war. Und dementsprechend muss ich sagen, von Franco Colapinto ein echt sauberes Wochenende. Im Qualifying, ja, so ein kleiner Fehler, würde ich sagen, den hätte man vielleicht vermeiden können, aber am Ende, ja, war es halt auch nicht anders möglich. Aber für mich ein sauberes Wochenende und deswegen durchaus so eine 8 von 10. Man kann vielleicht sogar über eine 9 von 10 nachdenken, weil er hat wirklich nicht viel Erfahrung im Formel 1 und hat nichts irgendwie großartig kaputt gemacht oder so. Also wirklich ein starkes Wochenende, wo er auch drauf aufbauen kann, denke ich, dass es auf jeden Fall ihm ein gutes Gefühl gibt. Und ich glaube auch, dass Williams relativ zufrieden war mit ihm im Rennen und auch im Qualifying. Dann kommen wir zu Fernando Alonso. Für mich an diesem Wochenende eine 7 von 10. Ja, mit dem Aston Martin war es auch schwierig. Reifenabrieb bzw. Reifenverschleiß ist ein großes Thema. Tut sich der Aston Martin sehr schwer mit und von daher war wenig möglich für Fernando Alonso. Kevin Magnussen, für mich dieses Wochenende eine 9 von 10. Ja, der Crash bzw. die 5-Sekunden-Strafe am Ende noch verdient, aber ansonsten eigentlich im Rennen super gefahren. Qualifying war auch nicht so sein Tag, muss man sagen, aber da sieht er meistens nicht so gut aus gegenüber Nico Hülkenberg, weil Nico Hülkenberg es auch einfach immer echt stark macht. Aber im Rennen muss ich sagen, Kevin Magnussen ein gutes Rennen gefahren und am Ende sogar noch den letzten Punkt für das Haas-Team sich geschnappt. Ähnlich sieht es aus bei Alex Albon. Gute Qualifikation, gutes Rennen, 9 von 10, alles sauber, keine großartigen Fehler gemacht und von daher nochmal wichtige Punkte auch für das Williams-Team eingesammelt, die ja in dieser Saison doch dann noch relativ wenig Punkte gesammelt haben, zum Beispiel im Vergleich zu Haas oder auch zu den Racing Bulls. Dann kommen wir so langsam zu den Top-Teams. Sergio Perez, dieses Wochenende relativ nah dran an Verstappen, auch wenn es natürlich dann doch einiges auf die Spitze gefehlt hat. Für mich an diesem Wochenende so eine 7 bis 8 von 10, also kein schlechtes Wochenende von Sergio Perez. In Sanford war es ja auf jeden Fall auch schon besser, von daher er hangelt sich so ein bisschen ran, dass es dann eventuell bald vielleicht dann doch mal wieder das ein oder andere vielleicht so Top-5-Ergebnis geben könnte. Wer weiß, da ist, glaube ich, dann doch noch einiges möglich. Genau, viel möglich gewesen wäre auch bei George Russell, der ja allerdings in Kurve 1 sich bereits verbremste, seinen Flügel beschädigte relativ am Anfang des Rennens, dann früh rein musste, einen langen Boxenstopp hatte aufgrund dieses Flügelwechsels und deshalb für mich eine 7 von 10. Qualifying war stark, aber im Rennen waren es irgendwie dann doch zu viele Fehler. War lange im Duell mit Sergio Perez, das auch Zeit gekostet hat und von daher, ja, Rennen war nicht so heute bei George Russell. Qualifying war gut, auf jeden Fall auch stark gegen Lewis Hamilton, aber am Ende hat es dann doch ein bisschen was gefehlt. Max Verstappen, ähnliche Leistung irgendwie wie bei Sergio Perez. Das sagt man auch nicht oft, muss man sagen, in letzter Zeit, aber jetzt irgendwie dreht sich das so ein bisschen. Also es scheint so, als würde Perez momentan ein bisschen besser, ja, sage ich mal, klarkommen mit dem Red Bull, beziehungsweise was heißt besser? Also nicht besser als Verstappen, aber besser als vorher. So. Für mich, Max Verstappen dieses Wochenende auch so eine 7 bis 8 von 10. Am Ende glaube ich schon das Maximum rausgeholt. Hat dann ja auch noch Lando Norris ordentlich Zeit gekostet, muss man sagen. Was auf jeden Fall auch stark war, dass da Red Bull auch gesagt hat, nee, wir warten jetzt, du ja, raced oder ihr fahrt jetzt gegeneinander rennen. Und von daher, ich glaube dann irgendwie doch das Maximum rausgeholt. Trotzdem muss Red Bull sich da einiges überlegen. Lewis Hamilton, so ein bisschen umgekehrt wie bei Russell. Qualifikation, muss ich sagen, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Also Platz 6 war nicht gut auf jeden Fall. Rennen war auf jeden Fall dann besser, aber trotzdem ging mit dem Mercedes dann am Ende nicht so viel. Es hat einfach am Pace gefehlt. Haben wir uns aber auch schon ein bisschen gedacht. Ich muss sagen, ich war in den Trainingssessions sehr überrascht von der Rennpace von Mercedes, weil ich mir das schon gedacht hatte, dass sie sich eigentlich eher ein bisschen schwerer tun müssten auf dieser, ja, schnellen Strecke und am Ende hat sich das dann ja auch bestätigt. Von daher, ja, kein mega schlechtes Wochenende für Mercedes, aber irgendwie dann so im Vergleich zu den letzten Rennen vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Dann kommen wir zu dem ersten Ferrari-Fahrer, zu Carlos Sainz. Für mich an diesem Wochenende eine 8 von 10. Es hat dann am Ende doch relativ viel auf Charles Leclerc gefehlt, sowohl im Rennen als auch im Qualifying hinter Leclerc gelandet. Aber trotzdem halte ich es auch kein schlechtes Wochenende von Carlos Sainz. Von daher, solides Wochenende. gute Punkte noch fürs Team geholt, aber ja, ein bisschen mehr wäre dann am Ende vielleicht doch drin gewesen, wenn man den Teamkollegen eben sieht. Dann kommen wir zu Lando Norris. Für mich an diesem Wochenende auch eine 8 von 10. Pole Position, muss ich sagen, war stark. Und auch der Start, der ja mal funktioniert hat, also er hat zumindest nach der ersten Kurve mal geführt. Dann kam es zum Duell zwischen Norris und Piastri. Da will ich jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil dann wollen wir noch mal in Ruhe drüber sprechen. Ja, im Rennen ging irgendwie nicht so ganz viel. Hatte ziemlich mit dem Reifenverschleiß zu kämpfen, glaube ich, der McLaren. Sowohl bei Piastri als auch bei Norris. Strategie war dann vielleicht auch wieder mal nicht Top-Leistung bei McLaren. Von daher ja, nicht super, aber gut. Am Ende Punkte geholt fürs Team, aber vielleicht ein bisschen zu wenig, muss man sagen. Ähnlich sieht es nämlich aus bei Oscar Piastri. Für mich an diesem Wochenende auch eine 8 von 10. Im Qualifying langsamer, im Rennen jetzt am Ende schneller, obwohl Norris tatsächlich dann doch noch relativ nah dran gekommen ist am Ende. Hat noch Zeit gut gemacht auf Piastri. Ja, ich will da noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir wollen über McLaren gleich nochmal separat sprechen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Und dann kommen wir zum strahlenden Sieger, zu Charles Leclerc, der das Rennen gewinnen konnte für die ganzen Tifosi-Fans. Ja, es hat mich auf jeden Fall für ihn gefreut und es war eine super Leistung. Für mich eine 10 von 10. Qualifying war zwar nicht so gut, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen, aber am Ende war das Rennen so gut und auch diese Ein-Stop-Strategie hat so gut funktioniert, dass ich sagen muss, ja, auf jeden Fall eine 10 von 10 für mich, weil es einfach gepasst hat und er sich damit verdient hat. Genau, so, also, das, so ein bisschen zum Driver-Rating. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir natürlich über Ferrari, über McLaren und verlieren vielleicht auch nochmal das eine oder andere Wort über Red Bull. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr noch weiterhin mit am Start seid. Nach dem Driver-Rating wollen wir natürlich jetzt über das sprechen, was so ein bisschen im Rennen passiert ist. Und wir starten da auf jeden Fall mit Ferrari, mit Charles Leclerc. Was ein Rennen, muss man sagen, als einzige, ja, Top-Team, muss man sagen, hat sich Ferrari getraut, diese Ein-Stopp-Strategie durchzuziehen. Man muss ja sagen, dass alle Teams super unsicher waren, was die Strategie an diesem Wochenende angeht. Das war vor allem darauf zurückzuführen, dass eben der Asphalt komplett neu war und da eben dementsprechend der Reifenverschleiß relativ hoch war, weil es eben so rau war. Zudem war es super heiß natürlich ebenfalls und das hat ein großes Problem oder war ein großes Problem für viele Teams. Ferrari hat sich getraut, diese Einstoppstrategie durchzuziehen und wurde am Ende auch belohnt, muss man sagen. Mit Platz 1 und Platz 4, glaube ich, ja, vielleicht das Maximum wirklich rausgeholt. Also mit einer Zwei-Stopp-Strategie wären sie wahrscheinlich am Sieg gescheitert, würde ich mal sagen. Ich glaube, da hätten sie McLaren dann vielleicht nicht mehr einholen können. Kommt drauf an, wann sie gestoppt hätten, aber wäre auf jeden Fall schwieriger geworden. Und so ist es sich perfekt ausgegangen. Also der Mut wurde quasi bezahlt. Wir haben Ferrari in der Vergangenheit oft kritisiert für ihre Strategien, aber diesmal muss ich sie dann echt loben. Es ist in dieser Saison schon öfter mal vorgekommen, dass Ferrari strategisch dann doch den ein oder anderen Kniff drin hat, der echt gut funktioniert. Und ja, neben der Strategie haben auch die Updates auf jeden Fall funktioniert. Die Ferrari haben ja Updates eben mit nach Monza gebracht und die haben diesmal auch echt gut funktioniert. Und von daher, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Ich glaube jetzt nicht, dass Ferrari am Ende das schnellste Team war. Das war wahrscheinlich wieder McLaren und wäre alles normal gelaufen, wäre der Reifenverschleiß nicht so ganz hoch gewesen und hätte das Rennen vielleicht noch 5 Minuten, 5 Runden länger gedauert, wäre es McLaren vermutlich wieder gewesen, die dann vorbeigezogen wären. Aber trotzdem von Ferrari super gemacht und ja, der Stimmung hat es natürlich auch sehr gut getan. Jetzt muss man dazu sagen, Ferrari war so ein bisschen das einzige Team, was wirklich ein spezielles Paket extra für diesen Monza Grand Prix ja konfiguriert hat, sagen wir mal. Es geht ja darum, dass man im Monza immer einen sehr kleinen Flügel fährt, um einfach einen guten Topspeed zu haben. Und das machen meistens die Teams eher nicht, dass sie diesen, ja, kleinen Flügel extra nur für diesen Grand Prix bauen. Man kann ihn noch in Spa nutzen, das ist auch ganz vorteilhaft, natürlich einen guten Topspeed zu haben. Problem ist da mit Regen immer, ne, dann macht es nicht so ganz viel Sinn, mit einem kleinen Flügel zu fahren, weil dann einfach Downforce fehlt. Und dementsprechend ja, war Ferrari so ein bisschen das einzige Team, das wirklich so einen perfekten Flügel eigentlich so für die Strecke mitgebracht hat. Klar, aus deren Sicht kann man es auch verstehen. Wenn man gewinnen möchte, dann möchte man im Monza gewinnen. Und ja, das hat sich ausgezahlt am Ende. Echt starkes Rennen, wie gesagt, super Strategie. Und ja, am Ende hat es mich dann auch gefreut für Charles Leclerc und für die ganzen Tifosi-Fans. Also das Bild war natürlich mal wieder grandios. Ich liebe diese Bilder unter dem Monza-Podium und die sind auch mit nichts zu vergleichen, auch wenn man ja in der einen oder anderen neuen Strecke immer wieder versucht, dieses Podium im Monza so ein bisschen nachzubauen, indem man ja, das so ein bisschen auf die Strecke ranken lässt und so. Ja, man kann das nachbauen, aber das einzige oder das beste Gefühl oder nur das wahre Gefühl kriegt man nur in Monza und wahrscheinlich auch nur, wenn Ferrari gewinnt. Das ist einfach so und ach, das ist auch einfach schön, muss ich sagen. Und von daher, ja, toll auf jeden Fall mit anzusehen. Und ja, am Ende ein verdienter Sieg dann irgendwie auch, weil Ferrari es einfach auch besser gemacht hat als McLaren, muss man sagen. Und ja, apropos McLaren, die haben sich irgendwie wieder selber so ein bisschen ins, keine Ahnung, Bockshorn gejagt. Also das war mal wieder nix, muss man sagen. Also ja, viele unnötige Sachen. Fangen wir vielleicht einfach mal von vorne an. Also McLaren, ich weiß nicht. Also der Start war ja immer so ein Problem. Wir fangen mal einfach von vorne an, wie gerade gesagt. Start war ja immer so ein McLaren-Problem. Vor allem Lando Norris, der sich da echt schwer tat. Jetzt hat er es an diesem Wochenende tatsächlich geschafft, nach den ersten Kurven zu führen. Mit einem echt guten Start, muss ich sagen. Also er konnte sich ja vor Piastri direkt setzen. Piastri und Russell haben dann noch vom Windschatten profitiert, weshalb die ja dann noch mal ein bisschen näher dran gekommen sind. Aber trotzdem konnte sich Norris durchsetzen und auch sehr sauber. Dann kam es allerdings zum Kampf in, ich glaube, es war die vierte Kurve. Ich bin mir nicht ganz sicher, war es die Ascari? Ich glaube schon. Da kam es dann zum Kampf, beziehungsweise Piastri ist innen reinge oder ist reingestochen, Norris, und die beiden haben sich da sehr hart bekämpft, muss man sagen. Vor allem, wenn man natürlich dann so Richtung Teamkollege schaut. Also es war schon ein hartes Manöver und es war unnötig. Und ich gehe jetzt mal so weit, um zu sagen, ist dieser Kampf in der ersten Runde hat den beiden McLaren-Piloten den Sieg gekostet. Weil dadurch, dass Piastri sehr hart in diesen Zweikampf gegangen ist gegenüber Lando Norris, der sehr abrupt nochmal so abbremsen musste, damit er eben nicht crasht, ist Charles Leclerc überhaupt erstmal vorbeigekommen. Also wären da beide einfach clean durch die erste Runde gefahren mit Platz 1 und Platz 2, dann wären sie wahrscheinlich gar nicht in diese Situation gekommen, dass sie so unter Druck von den Ferraris geraten wären, vor allem eben von Charles Leclerc. Also da muss ich auch wieder sagen, also von Piastri irgendwie nicht so ganz schlau, weil er am Ende jetzt auch nicht davon profitieren konnte, ist auch nur Zweiter geworden und auch eben vom Team nicht. Also sorry, man sagt, ja, die wollen immer, also McLaren sagt ja immer, ja, wir wollen, dass die Fahrer frei fahren. Und ja, das ist auch echt schön, dass die frei fahren, das macht Spaß. Es ist auch langweilig, wenn man immer sagt, ja, komm, wir winken dich vorbei. Ja, kann ich verstehen. Aber aus Teamsicht war Idee, dieses Manöver komplett unnötig, muss man sagen, weil man einfach nach den ersten beiden Kurven, die in Monza echt tricky sind, weil da kann echt mal schnell was passieren. Wir haben das bei Russell gesehen. Man hatte da Platz 1 und Platz 2 inne und man hatte auch schon einen gewissen Abstand zu Charles Leclerc tatsächlich. Und da muss man das mitnehmen. Dann fährt man mal erstmal ein, zwei Runden, sichert ab und wenn man dann merkt, dass Piastri von mir aus schneller ist, dann lässt man ihn dann mal erstmal vorbei und lässt dann sein Rennen fahren. Also ich fand es sehr unnötig, muss man sagen. Ich glaube auch, wie es McLaren dann weitergemacht hat, es war nicht schlau, dadurch, dass man dann gesagt hat, ja, wir haben hier freies Rennen, Papaya Rules gab es, ja, hat man sich irgendwie gegenseitig das Rennen kaputt gemacht, weil beide Fahrer immer so super schnell fahren wollten, damit sie halt nicht überholen werden, damit der eine nicht näher dran kommt. Dadurch haben sie sich die Reifen vermutlich geschrottet, muss man sagen, und konnten am Ende auch nicht mehr diese Einstoppstrategie fahren. Also am Ende ist McLaren so ein bisschen gegen sich gefahren, also Norris gegen Piastri und eben nicht zusammen. Es macht einfach wenig Sinn. Also man kämpft um die WM. Ja, in der Konstrukteursmeisterschaft hat man Punkte gut gemacht. Das ist gut, ja. Aber Norris kämpft halt auch eben in der Weltmeisterschaft gegen Max Verstappen. Ich weiß, jetzt sagen viele, ne, Piastri hat auch noch die Chance. Ja, das stimmt auch. Und der macht einen guten Job, so nicht. Fakt ist aber, dass Lando Norris näher dran ist an Max Verstappen. Und am Ende ist Norris dann doch noch so ein bisschen der konstantere Fahrer von Piastri und Norris. Also, ne? Deswegen. Ich sehe es ein bisschen kritisch und ich verstehe McLaren aus der Sicht nicht so ganz. Sie haben ja schon 10 Punkte verschenkt im Kampf um die WM gegen Lando Nor oder für Lando Norris gegen Max Verstappen. Und die können schmerzen, diese 10 Punkte, weil wir sehen, dass der McLaren aktuell das bessere Auto ist. Wenn es am Ende reicht, super. Wenn es am Ende, keine Ahnung, trotzdem 25 Punkte sind, okay, ja, dann ist es so. Aber wenn es am Ende um die 10 Punkte sind, dann wird man sich ärgern. Und so die WM zu verlieren, wäre ärgerlich, weil ich denke immer so, was würde Red Bull machen? Ne? Und dann, ja, ist es schon wieder so ein Thema. Ja, am Ende hat irgendwie so ein bisschen die Unterstützung gefehlt. Ich muss sagen, ich fand es von Piastri auch nicht so geil, die Nummer. Also, er hätte Norris vorbeilassen können. Norris hat ihm seinen Sieg geschenkt, quasi, in Ungarn. Das hat Piastri nicht gemacht. Ich hoffe auch, dass Norris sich das jetzt mal so, dass Norris das zur Kenntnis nimmt. Der war auf jeden Fall sehr, ja, angefressen, sagen wir mal. Im Cool Down Room hat er, glaube ich, nicht ein Wort gesagt, tatsächlich. Ich hoffe, dass er das zur Kenntnis nimmt und jetzt auch weiß, okay, hey, den Oscar, den lasse ich so schnell nicht mehr vorbei. Ja, weil das war ja eigentlich so ein bisschen die Abmachung, ne? In Ungarn hatte man gesagt, hey, lass Piastri jetzt vorbei. Wenn du später deine Hilfe brauchst, dann wird er dich auch vorbeilassen, machst du fürs Team und so. Hat er gemacht. Aber am Ende hat es Piastri nicht mehr gemacht, ne? Also, nur mal so, das wollte ich nur noch mal so mit anbringen. Ich bin gespannt, wie es sich bei McLaren weiter verhält. Ich finde freies Racing an sich gut, weil es macht Spaß, sich anzuschauen, aber aus Teamsicht ist es ein bisschen unschlau, würde ich es einfach mal so sagen, weil dadurch schon relativ viele Punkte dann doch irgendwie so ein bisschen, ja, verpufft sind, sagen wir mal. Ja, dementsprechend, ja, war das nicht so die schlauste Lösung aus McLaren-Sicht, meiner Meinung nach. Wo es auch nicht so gut läuft, momentan ist natürlich Red Bull. Die haben sehr zu kämpfen. Max Verstappen nur mit Platz 7 in der Qualifikation. Sergio Perez im Vergleich relativ nah dran. Es fehlt einfach an Pace, muss man festhalten. Und deshalb müssen die Updates kommen. Man sagt selber, dass man den Faden verloren hat. So zwischen oder so ab Miami. Und mittlerweile wird die Strategie tatsächlich auch irgendwie immer schlechter. Die Boxenstopps funktionieren nicht mehr gut. Strategie, wie gesagt, ist auch nicht mehr so, wie es mal war. Also dafür, dass wir Red Bull oft gelobt haben in der Vergangenheit, was die Strategie angeht, ist es aktuell einfach nicht mehr so. Und was natürlich zum großen Problem wird, ist eben die Konstrukteurswertung, die ja fürs Team die wichtigere Wertung ist als eben die Einzelwertung. Wo Max Verstappen ja doch noch eine relativ realistische Chance hat, muss man sagen. Aber Konstrukteurswertung, das ist zu wenig. Auch wenn McLaren irgendwie nicht immer das Maximum rausholt, sind sie halt dann doch mit den beiden Fahrern vor den Red Bull-Fahrern. Und es sind mittlerweile nur noch 8 Punkte. Dadurch, dass Norris ja auch noch kurz vor Ende Max Verstappen die schnellste Runde genommen hat, sind es mittlerweile nur noch 8 Punkte. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Baku, spätestens Singapur, es dann einen Wechsel in der Führung gibt, beziehungsweise in Bezug auf die Führung der Konstrukteurswertung, weil das, was Red Bull da momentan abliefert, ist einfach zu wenig. Ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt bei Red Bull und mal sehen, ob wir dann in Baku die ersten Updates vielleicht dann doch noch bei Red Bull sehen, die dann hoffentlich auch funktionieren. Bei Red Bull ist es ja auch so ein bisschen so, ja, man bringt dann ein Update für Ungarn, das baut man für Spa aber wieder ab. Also, das ist auch nicht der Sinn der Sache, dass man Updates für die eine Strecke bringt oder nicht. Ja, klar, man kann mal einen neuen Flügel bringen, aber so einen kompletten Unterboden auszutauschen, ist dann doch nochmal eine andere Nummer, muss man sagen. Und dementsprechend, ja, bin ich echt gespannt, wie sich das bei Red Bull entwickelt. Weil ich weiß nicht, wie lange Max Verstappen es noch aushält, sag ich mal. Also, alle wirken sehr genervt. Es funktioniert einfach nicht mehr so leicht, wie es mal war und dementsprechend, ja, könnte es auf jeden Fall echt schwierig werden für Red Bull. Genau. So, nun kommen wir noch zu einem sehr aktuellen Thema, was ich jetzt gerade quasi erst so ein bisschen mitbekommen hat. Es geht um Kevin Magnussen. Der hatte im Rennen tatsächlich eine Kollision mit Pierre Gasly, beziehungsweise eine Berührung, hat dafür 10 Sekunden Strafe bekommen und tatsächlich jetzt auch von der Rennleitung von den Stewards noch Strafpunkte. 2 Stück. Und das bedeutet, sein Strafenpunktkonto quasi ist voll. Und er wird für das kommende Rennen gesperrt sein. Also so steht das jetzt hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon so hundertprozentig bestätigt ist. Aber es sieht auf jeden Fall sehr stark danach aus, dass eben Kevin Magnussen am kommenden Wochenende in Baku, ja, vielleicht an der Strecke mit dabei ist aber eben nur zum Zugucken oder zum Zugucken verdammt ist. Ja, also mittlerweile ist die Sperre auch offiziell, tatsächlich steht es hier. Also von daher, ja, jetzt ist diese Situation eingetreten, die wir irgendwie schon so ein bisschen erwartet haben. Man muss auch sagen, dass er die ganze Saison ohne Strafpunkte schafft. War auch schon ein bisschen unrealistisch. Von daher war es irgendwie auch nur so eine Frage der Zeit, bis es eigentlich passiert. Für Magnussen ärgerlich, der ja jetzt eigentlich ein gutes Rennen gefahren ist am Ende mit diesem Punkt für Haas. Aber ja, es ist einfach so. Und die Stewards wollen, glaube ich, jetzt auch mal durchgreifen. So mal ihm, ne, ein Exempel so eben mal setzen, dass er jetzt das auch mal merkt. Gespannt oder spannend wird dann natürlich, wer wird ihn ersetzen? Ganz heiß im Kurs natürlich Olli Bearman. Ja, also für mich die logischste ja, Möglichkeit, Lösung. Der wird nächstes Jahr bei Haas fahren und ja, es macht nur Sinn, ihn eigentlich ins Cockpit zu setzen. Es ist noch nicht offiziell, wer im Cockpit sitzen wird. Da wird Haas sich, denke ich, die Woche über nochmal melden. Thema ist natürlich schon, dass die Formel 2, in der Olli Bearman natürlich fährt, eben auch in Baku fährt nächstes Wochenende. Oder übernächstes Wochenende. Allerdings war das ja in Saudi-Arabien jetzt auch nicht das Riesending. Bearman kämpft eh nicht um die Meisterschaft mit, weil er eben zum Beispiel in Saudi-Arabien das Rennen schon verpasst hat und das Auto eben auch nicht so ganz toll ist momentan, muss man sagen. Also das Auto von Prema in der Formel 2 läuft nicht so ganz gut. Trotzdem konnte Bearman übrigens ja den Formel 2 Sprint-Sieg feiern am Samstag. Das war auf jeden Fall stark gemacht. Aber ja. Am Ende, denke ich, wird es eigentlich nur auf Bearman hinauslaufen, weil mir wird jetzt spontan kein anderer wirklich einfallen, der jetzt da so ins Cockpit springen würde. Und es wird auch Sinn machen, ganz ehrlich. Es wird Sinn machen, ihm da noch ein bisschen Erfahrung zu geben mit dem Auto. Also warum nicht? Und das wäre auf jeden Fall schon mal sehr spannend zu sehen, denke ich, weil dann hätten wir schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Saison. Denn in der wird ja nicht nur Olli Bearman mit dabei sein, sondern nun ist es auch endlich offiziell. Ich glaube, ich hatte es ja auch schon mal in irgendeinem Podcast angekündigt, dass wohl in Monza die Entscheidung kommen soll. Und zwar gibt es einen Kimi Antonelli, der wird das Cockpit bei Mercedes übernehmen. Der ja, Italiener kann dann nächstes Jahr quasi den Heim Grand Prix in Italien als Mercedes-Fahrer antreten. Da bin ich auch mal gespannt, was die ganzen Tifosis machen. Sind die dann Ferrari-Fans oder Antonelli-Fans? Ne? Das wäre auch mal interessant zu sehen. Ja, genau, also der wird für Mercedes fahren. Das war ja ein offenes Geheimnis, muss man sagen. Hatte ja auch seine erste Ausfahrt auf der großen Bühne mit einem Formel-1-Auto in FP1. Das lief für Kimi Antonelli leider nicht so gut. Der hatte nach einigen Minuten das Auto tatsächlich schon in die Bande gesetzt, in die Reifenstapel, weil er es einfach so ein bisschen, ja, er wollte einfach ein bisschen zu viel, muss man sagen. Hatte sehr gepusht auf seiner Runde, war schnell unterwegs, aber es war dann am Ende ein bisschen zu viel einfach. Ärgerlich für ihn, nicht der Start, den er sich erhofft hätte wahrscheinlich. Trotzdem ist er ein gutes Rennen gefahren, zum Beispiel jetzt auch heute in der Formel 2 konnte sich da, ich glaube, auf P4 vor Bearman zum Beispiel auch setzen. Von daher, ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich finde es keine schlechte Entscheidung. Ich freue mich, dass einfach die jungen Fahrer in der neuen Saison dann doch die ein oder andere Chance kriegen. Also wie jetzt Olli Bearman. Ich hoffe ja auch noch auf Liam Lawson. Also eigentlich ist das auch so ein Versprechen, dass er ja nächstes Jahr dann fahren soll. Muss Red Bull eigentlich ihm auch gewährleisten. Also dann wird es vielleicht einfach wirklich Zeit für Daniel Ricciardo, dass er seinen Sitz räumen muss, weil es ist ein Juniorenteam. Genau, dann wie gesagt, Kimi Antonelli, den wir haben, Jack Doohan, auch Rookie und ja, das, also freue ich mich auf jeden Fall drauf. Der einzige Sitz, der jetzt noch sozusagen nicht bestätigt ist oder der noch sehr offen ist, ist natürlich der Audi-Sitz. Bottas ist da wohl im Gespräch. Wäre für mich jetzt nicht die Top-Lösung, muss ich sagen. Also ich finde, man müsste sich neben Nico Hülkenberg, der ja wirklich Erfahrung mitbringt, eher einen jungen Fahrer setzen. Mick Schumacher, auf jeden Fall eine Option. Was mir jetzt noch so spontan einfallen würde oder wo ich sagen würde, wer eigentlich noch unbedingt ein Cockpit braucht, ist tatsächlich Gabriel Bortoleto. Ich weiß nicht, ob alle schon mal den Namen gehört haben, ist momentan in der Formel 2 Fahrer und hat heute tatsächlich auch ein echt starkes Rennen gefahren. Es ist ein echt starkes Rennen gefahren vom letzten Platz bis auf Platz 1 heute mit über 8 Sekunden Vorsprung, was in der Formel 2 tatsächlich relativ viel ist eigentlich, muss man sagen, weil die relativ nah zusammen sind. Und aktuell auch Platz 2 in der Wertung, in der Gesamtwertung in der Formel 2 plus letztes Jahr Formel 3 Sieger, also auf jeden Fall stark. Ihm könnte das gelingen, was einst auch George Russell oder Charles Leclerc gelungen ist, eben mit ja, der Formel 3 Sieg und Formel 2 Sieg in 2 Jahren. Ich glaube, ist es Oscar Piastri auch gelungen? Ich weiß es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall George Russell und Charles Leclerc. Und dementsprechend, oder das von daher wäre das, also ich würde es ihm gönnen auf jeden Fall, weil er echt einen guten Job macht, muss man sagen. Problem ist, er ist McLaren Junior. McLaren hat natürlich jetzt nicht so viele Optionen. Also sie haben halt kein Team in dem Fall. Also es ist ja auch kein Mercedes Junior. Mercedes hat dann ja doch noch die eine oder andere Möglichkeit, aber McLaren ist. Wird eine schwierige Nummer werden, glaube ich, weil Norris und Piastri sind eigentlich gesetzt, muss man sagen, weil die einfach einen guten Job machen. Ich weiß nicht, ob McLaren sowas machen würde, verleihen würde, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was sich da entwickelt. Aber nur nochmal so für einen Namen, der auf jeden Fall vielleicht dann doch noch eine Chance hat auf dem Cockpit im kommenden Jahr. Ja, genau. Also, mal abwarten. So, und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Nächste Woche sprechen wir natürlich über das, was ansteht, über Baku als Stadtrennen. Ja, genau. Worüber wir dann natürlich sprechen. Singapur anschließend und dann gibt es so eine Art Herbstpause in der Formel 1. Auch ein bisschen komisch, aber gut. Ja, damit, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.